Deutschlandfunk. Hintergrund.
Bessere Pflege in Deutschland. Neue Ausbildung, mehr Fachkräfte. Von Tobias Krone.
Jetzt kommt ein bisschen Katheterkunde. Ich habe hier ein Skript für euch.
Die Pflegeausbilderin Katrin Wolf reicht einen Stapel Blätter in die Klasse. Unterricht im zweiten Lehrjahr der Berufsfachschule der Rummelsberger Diakonie Nürnberg. Wie man einen Katheter in die Harnröhre einführt, das werden die Pflegeschüler am folgenden Tag im Raum nebenan üben, wo Plastikpuppen in den Betten liegen. An diesem Tag ist zunächst die Theorie dran. Katrin Wolf erläutert, wann man einen Katheter legen sollte und wann es genug sei.
Je länger der liegt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Harnwegsinfekt entwickelt. Das hört sich so banal an. Ja, hat halt jemand mal eine Blasenentzündung? Ist nicht banal. Brauche ich Antibiose? Kann aufsteigen in die Niere? Ne? Also das ist wirklich die häufigste Komplikation. Und die können wir als Pflegekräfte auch vermeiden, indem ich wirklich gucke, dass ich nicht mehr benötigte Katheter auch rausmache. Das wird viel zu selten gemacht. Schließe ich mich auch ein, es ist halt auch super bequem, ne? Und man macht sich auch keine Freunde, wenn man im Frühdienst sagt, ja, und beim Herrn Meier und der Frau Huber habe ich jetzt den Katheter rausgemacht. Ich wünsche euch dann viel Spaß heute Nachmittag beim Schüsseln schleppen. Dennoch, wenn die den nicht mehr braucht oder der, muss er raus, weil keine Indikation mehr vorliegt.
Berührungsängste mit intimen Körperbereichen wären in der Pflegeausbildung fehl am Platz. Später im Job darf es die ja auch nicht geben.
Wenn man es wirklich mag, dann macht man das freiwillig.
Sagt Pflegeschülerin Antonietta Di Mari in der Unterrichtspause.
Auch wenn jetzt mal jemand sagt, hey, ich muss aufs Klo, ich habe Bauchschmerzen, dann ist es für uns Pflegekräfte nicht schlimm. Und für manche, die würden sich denken, oh, ich würde jetzt für 2.000, 3.000 Euro würde ich das nicht wegmachen. Das hört sich jetzt irgendwie so hart an, aber es ist halt so. Man muss es mögen.
In der Pflege zu arbeiten, das ist eine Berufung. Und in einer alternden Gesellschaft wird der Bedarf an Pflegekräften immer größer. Waren es 2020 rund 5 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, werden es laut Statistischem Bundesamt gegen Mitte des Jahrhunderts schon 6,8 Millionen sein. In gut 15 Jahren wird der Bedarf an Pflegefachkräften um rund 30% steigen, schätzt das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Doch wie ist das zu schaffen? Wie sieht die Ausbildung aus, die Pflegefachkräfte auf den schwierigen Beruf vorbereiten sollen? Und wer sind die Menschen, die künftig die Pflege in Deutschland übernehmen? Katrin Wolf ist auch die stellvertretende Leiterin der Nürnberger Pflegefachschule und hat deshalb einen guten Überblick. Aus ihrer Sicht hat sich einiges geändert.
Wenn ich jetzt mal zurückblicke, die letzten 20 Jahre, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ich war ausschließlich mit Leuten in meinem Alter, also irgendwie zwischen 16 und 25, mit weißer Hautfarbe aus meinem Landkreis in einer Klasse. Und jetzt haben wir halt wirklich eine ganz andere Zielgruppe. Aber es werden jetzt nicht weniger, sondern einfach andere Menschen, die den Beruf ergreifen wollen.
Zum Beispiel eine Auszubildende im ersten Lehrjahr, die nicht will, dass ihr Name im Radio genannt wird. Die Nürnbergerin ist 48 Jahre alt, Muslimin und trägt ein Kopftuch. Das war ihrem früheren Arbeitgeber nicht recht. Sie verlor ihren Job an der Theke einer Bäckerei, versuchte es dann in einer Kita und als ambulante Altenpflegehelferin. Erst nach 3 Jahren kam sie zur Ausbildung.
Da habe ich gesehen, die suchen Leute als Quereinsteigerin, dass das auch geht. Dann habe ich mich getraut, anzurufen und fragen, ob das geht.
Die Hürde, eine Ausbildung zu machen, war für diese Nürnbergerin bisher vor allem ein Informationsproblem. Inzwischen gibt es Social-Media-Kampagnen, mit denen etwa das Bayerische Gesundheitsministerium gezielt Quereinsteiger für die Ausbildung begeistern will, Frauen wie Männer. Mit Online-Lehrvideos, die typische Pflegearbeit bereits ziemlich ausführlich erklären. Man merkt der Kampagne an, dass sie schon ein ernsthaftes Vorinteresse voraussetzt.
Also zum Essen anreichen haben wir in der Pflege verschiedene Hilfsmittel, unter anderem dieses Besteck, wenn Menschen einen Schlaganfall hatten und plötzlich mit der anderen Körperseite essen müssen, weil durch diese Rillen hier rutscht das Besteck nicht so leicht aus der Hand und es fällt einem wirklich leichter, wenn man vorher mit rechts gegessen hat, dann mit links.
Dass eine Frau wie die frühere Bäckereiverkäuferin mit über 40 noch eine Ausbildung aufnimmt, ist keine Ausnahme. Das Durchschnittsalter der Pflege-Azubis ist recht hoch. Katrin Wolf von der Fachschule wundert das nicht.
Ich beobachte immer wieder, dass die Menschen halt einen längeren Lebensweg hinter sich haben und irgendwann in ihrem Leben vielleicht einen Beruf haben, wo sie den Sinn dann auch suchen. Das haben wir immer wieder. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Leute, die halt auch einen Beruf suchen, wo sie hier bleiben können in Deutschland. Und da haben wir halt den Mangelberuf Pflege, den dann eben auch viele ergreifen, um eine Bleibeperspektive zu bekommen.
Damit spricht Katrin Wolf an, dass viele Menschen hier eine Lehre machen, die ursprünglich nach Deutschland kamen, um Asyl zu beantragen. Im Pausenraum hängt eine Weltkarte. Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler haben ihr Herkunftsland mit einem Fähnchen markiert. Im Nahen und Mittleren Osten, in Ost- und Westafrika häufen sich die Fähnchen.
Also zunächst mal, wenn man jetzt so ganz basic beim Unterricht bleibt, ist es natürlich eine Herausforderung, alle mitzunehmen. Denn wenn ich zu schnell bin, verliere ich die Leute, die Sprachprobleme haben. Wenn ich zu langsam bin, steigen mir die aus, die locker mitkommen.
Auch auf kulturelle Fragen wie das gleichberechtigte Verhältnis von Mann und Frau müsse man in der Ausbildung von Migrantinnen und Migranten stärker achten, sagt Vera Lux, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe. Lux kann zwar nicht auf offizielle Zahlen zurückgreifen, sie schätzt jedoch, dass Menschen, die Asyl beantragt haben, in ihren Klassen etwa ein Drittel ausmachten. Dass sie ausschließlich wegen besserer Bleibeperspektiven den Job ergreifen, glaubt sie indes nicht.
Natürlich ist das Thema Sicherheit, ein sicherer Arbeitsplatz, ein großes Thema, weil viele dieser Menschen ja immer noch Angehörige in den anderen Ländern haben und diese auch unterstützen, dass sie Perspektiven haben, wo sie sich auch weiterentwickeln können, weil die meisten sind schon sehr ehrgeizig und wollen was erreichen hier in diesem Land, damit ihre Familien auch stolz auf sie sind.
Absolute Sicherheit vor der Abschiebung garantiert dieses Berufsfeld ohnehin nicht. So geriet ein Ghanaer, der in der Altenpflege arbeitete und eine Ausbildung in Bayern anstrebte, vergangenes Jahr in Abschiebehaft, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Sein Asylantrag war abgelehnt worden, in Deutschland wurde er nur noch geduldet. Eine Härtefallkommission konnte die Abschiebung letztlich verhindern. Um den Berufseinstieg attraktiver zu machen, habe die Branche den Pflegeberuf deutlich aufgewertet, vor allem finanziell. Innerhalb von 2 Jahren steigt der Verdienst um 13 bis 15 Prozentpunkte an.
Auch die Ausbildungsvergütung ist attraktiv. Also man kriegt im ersten Ausbildungsjahr 1150 Euro und im dritten Jahr sogar knapp 1600 Euro Ausbildungsvergütung. Das ist schon attraktiv. Ich denke mal, wichtig wäre, was immer wieder ein Problem ist, dass man gerade bei Auszubildenden Wohnraum braucht. Wir brauchen wieder Wohnheime, damit die Menschen dort eben auch leben können.
Man müsse alle Faktoren berücksichtigen, sagt Vera Lux, um Auszubildende in der Lehre zu halten. Im Vergleich zu anderen Ausbildungen weist die Ausbildung zum Pflegeberuf nämlich eine hohe Abbruchquote auf. Insgesamt haben im Jahr 2020 laut dem Bundesfamilienministerium rund 57.300 Frauen und Männer eine Pflegeausbildung begonnen, aber abgeschlossen haben 3 Jahre später laut Statistischem Bundesamt nur rund 33.600 Azubis. Daraus ergibt sich eine rechnerische Abbruchquote von gut 42%. Woran liegt das? Pflegepräsidentin Vera Lux sieht vor allem im Druck auf die Branche eine der wichtigsten Ursachen. Pflegedienste und Betreiber von Pflegeheimen suchten händeringend nach Auszubildenden und drückten bei den Anforderungen deshalb oft ein Auge zu.
Weil die Anforderungen an die Ausbildungen, die sind nicht ohne. Das heißt, man muss viel lernen, man hat ein hohes Wissen, was man sich aneignen muss, man muss Prüfungen machen. Und dann brauche ich ein gewisses Bildungsniveau, damit ich eben auch das Ausbildungsziel erreichen kann. Und je höher der Druck ist und der Bedarf ist, und der kommt natürlich auch von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, dann steigt die Gefahr, dass wir jeden in die Ausbildung nehmen, auch wenn wir früher gesagt hätten, nein, der ist nicht geeignet und der schafft das voraussichtlich nicht. Die kommen heute vielleicht rein, dass man sagt, okay, gib ihnen eine Chance, aber damit steigt auch die Abbrecherquote.
Schwierig sei auch der finanzielle Engpass während der Ausbildung, gerade für ältere Quereinsteiger mit Familien. Katrin Wolf von der Berufsfachschule in Nürnberg macht die neue, die sogenannte generalistische Ausbildung, für die Abbruchquote mitverantwortlich. Seit 2020 nämlich durchlaufen so gut wie alle Pflege-Azubis dieselbe Ausbildung. Gleichgültig, ob sie in die Krankenpflege, in die Kinderkrankenpflege, in die Langzeit- oder Altenpflege wollen. Das sei zuvor anders gewesen und habe für manche Vorteile gehabt, sagt Pflegeausbilderin Katrin Wolf.
Das heißt, Leute, die ich jetzt halt mit sehr viel Druck und Anstrengung durch diese Ausbildung prügeln muss, die haben vorher ein bisschen einfacheres Leben gehabt, weil es nicht ganz so komplex war. Und wir haben leider jetzt immer häufiger geeignete Menschen für die Altenpflege, die dann an einer dieser 5 Prüfungen am Ende scheitern, also 3 Jahre Ausbildung gemacht haben, teilweise 4 und dann keinen Berufsabschluss. Das ist neu und das finde ich sehr schade.
Die generalistische Ausbildung ist seit 2020 Standard. Vera Lux vom Bundesfachverband für Pflegeberufe allerdings verteidigt die neue Ausbildungsform, gerade für künftige Altenpfleger und Pflegerinnen.
Sie müssen bedenken, wir haben eine Krankenhausreform vor uns, die vorsieht, dass eben immer mehr ambulant gemacht wird, dass immer mehr eben Tagesklinik gemacht wird und dass Menschen auch immer früher aus der Klinik entlassen werden. Das bedeutet, hochkomplexe Eingriffe werden gemacht und die Menschen kommen dann entweder nach Hause ins ambulante Setting oder eben auch in Langzeitpflegeeinrichtungen und müssen dort adäquat betreut werden.
Die generalistische Ausbildung bereitet Pflegekräfte, so Vera Lux, auf diese künftigen Anforderungen vor.
Dann reicht es eben nicht, dass ich jemand beim Essen anreichen helfe oder beim Anziehen oder Aufstehen oder bei der Körperpflege, sondern ich muss auch medizinisches Wissen haben, ich muss Arzneimittellehre haben, ich muss wissen, wie Medikamente wirken. Ich habe erlebt, dass in der Pflegeeinrichtung eine Patientin mit einem Kunstherz betreut wurde. Das heißt, es sind hochkomplexe Geschichten, wo ich eben auch eine gute Ausbildung brauche.
Ebenso ermögliche die Ausbildung den Pflegekräften eine große Mobilität in Europa, wo die deutsche Ausbildung nun endlich anerkannt werde. Mobilität aber auch zwischen den Pflegebereichen. Je nach Wunsch und Lebenslage seien die Fachkräfte nun überall einsetzbar, ob in der Psychiatrie oder in der Altenpflege. Doch gerade die Altenpflege, also Langzeitpflege, könnte bei der angestrebten Flexibilität unter die Räder kommen, befürchtet Atesh Gürpinar, gesundheitspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag.
Dadurch, dass wir aber jetzt diese generalistische Ausbildung haben und dann die Menschen entscheiden, wo sie hingehen, dann ist natürlich für die meisten, nicht für alle, aber für die meisten klar, dass sie sich nicht für den Beruf entscheiden, wo sie am wenigsten Geld bekommen. Und das ist eben bei der Langzeitpflege der Fall.
Atesh Gürpinar fordert höhere Löhne, gerade in diesem Segment der Langzeit- oder Altenpflege, um die Arbeit dort attraktiver zu machen. Derzeit verdient eine Pflegefachkraft hier laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit durchschnittlich 3.600 Euro brutto. Das sind 300 Euro weniger als eine Kollegin oder ein Kollege im Krankenhaus. Auf ihre eigene generalistische Ausbildung schaut die Pflegeschülerin Alia Policino mit gemischten Gefühlen.
Vorteil ist, dass du halt nach der Ausbildung viel mehr Türen offen stehen hast, also was du machen kannst. Du kannst in die Richtung gehen, du kannst in die Richtung gehen, du kannst dich noch mal ein Stück weiterbilden. Aber die Kinderpflege in der Ausbildung finde ich auch ein bisschen zu übertrieben, weil da bist du 3 Wochen in den 3 Jahren in der Praxis und bekommst da nicht mal wirklich was mit, sondern es heißt, du schaust bloß zu, aber wischst am Ende des Tages eigentlich nur die Spielecke.
Gerade aus dem Bereich der Kinderheilkunde, also der Pädiatrie, kommt Kritik. Wie etwa die des Heidelberger Professors für Kinderkardiologie Matthias Gorenfloh. Hier zu hören in der Deutschlandfunksendung Campus und Karriere.
Dass da genügend Pädiatrie gelehrt worden ist, das ist einfach schlicht falsch. Weil wenn jemand selbst mit einer Vertiefung fertig wird in dieser Ausbildung, dann erfüllt er ja nicht mal die Voraussetzung, die die Gremien der Gesundheitswesen, der sogenannte GBA, festlegt. Dann erfüllt er ja nicht mal die Voraussetzung, um da auf einer Intensivstation tätig zu werden.
Vera Lux vom Bundesfachverband für Pflegeberufe sieht das allerdings anders. Sie widerspricht Gorenfloh aufgrund ihrer eigenen Erfahrung.
wenn ich meine Ausbildung als Kinderkrankenschwester abgeschlossen habe und mich dann früher für einen Einsatz zum Beispiel auf der Frühgeborenenstation entschieden habe, habe ich mindestens ein Jahr gebraucht, um in diesem Setting sicher zu sein, alleine eine Schicht zu leiten, die Krankheitsbilder zu kennen, die Therapien zu kennen, die Dosis zu wissen und auch den Umgang mit den Eltern zu kennen und auch in Notfällen adäquat reagieren zu können. Also nach meiner Ausbildung bin ich eben nicht perfekt ausgebildet und komme und sage, okay, jetzt übernehme ich hier die Verantwortung. Nein, sondern ich muss eingearbeitet werden. Und das war früher schon so und das ist heute genauso.
Die Arbeitgeber seien in der Pflicht, so Lux, ihre generalistisch ausgebildeten Pflegekräfte in die jeweiligen Fachgebiete einzuarbeiten. Doch ob das wirklich geschieht, daran lässt sich zweifeln. Denn in vielen Berichten werden junge Pflegekräfte sofort mit hoher Verantwortung konfrontiert, offenbar auch schon während der Ausbildung. Bei dem 21-jährigen Berliner Elias Meyer waren es solche Erfahrungen, die ihn letztlich bewogen, seine Ausbildung abzubrechen. Um ihn zu schützen, haben wir seinen Namen geändert. Er sollte zum Beispiel eine Epilepsie-Patientin im Krankenhaus zur Untersuchung bringen.
Ich muss sagen, erstes Lehrjahr, erster Praxiseinsatz, eigentlich ganz frisch zu einer Untersuchung begleiten. Und die Kollegin auf Station war natürlich so im Stress, dass sie gesagt hat, du hast eine Tablette, die steckst du dir in den Mund, wenn die krampft, und dann schickst du jemand hoch auf Station, dass er Hilfe holt. Wie es kommen musste, nach der Untersuchung stand ich mit der Patientin vorm Fahrstuhl und die hat angefangen, Krampfanfall zu bekommen. Und ich, noch nie gesehen, wie ein Patient krampft, keine Ahnung, was man da macht.
Ihm hätten dann andere Krankenhausmitarbeitende geholfen, die Patientin habe versorgt werden können. Doch sein Fazit?
Will ich eigentlich in dem Ausbildungsstand nicht erleben, ehrlich gesagt.
Elias Meyer beendete seine pflegerische Ausbildung schweren Herzens, auch um sich selbst zu schützen.
Man muss abstumpfen, sonst kriegst du das nicht hin.
In der Nürnberger Pflegefachschule bringen die meisten Auszubildenden schon einige Jahre Vorerfahrung mit. Viele haben als Pflegehelfer gearbeitet. Auch sie kennen Zeitprobleme. Auch sie finden, der Beruf müsse attraktiver werden. Auch sie nehmen das Schicksal derer, die sie pflegen, manchmal mit nach Hause. Und doch haben sie ihren Idealismus nicht aufgegeben. Jenny Wipfelder zum Beispiel.
Wir haben zum Beispiel eine Bewohnerin auf unserer Station, die hat keine Angehörigen, die hat keine Kinder, nichts. Und an ihrem Geburtstag, da hatte ich frei und dann habe ich sie abgeholt und bin mit ihr Eis essen gegangen. Und es ist dann einfach halt schön, wenn dann die Leute da sitzen und dich anlächeln und Danke sagen und sich eben freuen auch, dass du da bist.
Das heißt ja immer auf Nähe und Distanz achten, aber geht eigentlich in dem Beruf nicht.
Wirft Alia Policino ein.
Ich hatte eine Bewohnerin gehabt, die war auch schon 100, glaube ich. Und keiner hat ihr wirklich viel Achtung geschenkt und wusste nicht, ja, sie isst jetzt zum Beispiel mittags nicht. Und ich habe mich halt zu ihr reingesetzt und sie hat mir halt immer gesagt, die war halt wirklich dement, aber konnte sich trotzdem noch irgendwie äußern und meinte, ja, bleib da und wir essen zusammen. Und ich bin halt da geblieben und sie hat gemeint, sie hat gerne getanzt. Und ich bin mit ihr aufgestanden, habe ich mit ihr einfach so ein bisschen so einen Walzer getanzt und dann hat sie angefangen zu essen.
Bis Ende 2025 soll überprüft werden, ob sich die neue Ausbildung bewährt hat. Am Ende werden auch Zahlen über ihren Erfolg entscheiden. Doch selbst wenn sich der leicht positive Trend bei den Ausbildungszahlen fortschreiben würde, könnte das den Bedarf nicht decken, den es in Deutschland in 25 Jahren geben wird. Nach einer Prognose des Statistischen Bundesamtes werden dann 300.000 Pflegekräfte fehlen.
Das war der Hintergrund: Bessere Pflege in Deutschland, neue Ausbildung, mehr Fachkräfte? Von Tobias Krone, Redaktion Gerwald Herter.